Du willst wissen, wie man das Web 2.0 als Unternehmer richtig nutzt? Das Ganze mit Wissen up to date und ohne diesen langweilig aufgewärmten Kram von gestern? Super. Denn genau darum geht es in diesem Podcast. Und hier ist dein Ernährungsberater in Sachen Digitalfutter, Christian Deak.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Digitalfutter-Podcast. Heute bin ich Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe die Francine Damholz dabei. Moin, moin.
Moin, hallo.
Ja, Francine, du hast einen ganz tollen Laden aufgemacht, so kann man das ja mal sagen. Das Thema Zoll-Coaching, und wir wollen uns heute mit dir über das leidige Thema Großbritannien, Zoll, zollkonforme Buchhaltung, was ist denn überhaupt eine EU-RI-Nummer, brauche ich das, was ist eigentlich mit Warenverbringung innerhalb der EU, muss ich da was beachten, und eigentlich von dir so aus total Praktikerin, die ja auch aus der Szenerie auch kommt, wie gut läuft das denn momentan mit unserem Brexit, ja, wie empfehlenswert ist das gerade und wie lange brauche ich, bis ich da hinkomme? Jetzt haben wir so ein paar Themen angerissen, daher würde ich sagen, vor uns dann verzetteln, stell dich doch mal kurz vor und beginnen wir vielleicht mit dem Thema, was du so vom Brexit hältst.
Ja, da haben wir auf jeden Fall viel zu sprechen. Ja, also moin nochmal. Ja, vielen lieben Dank nochmal, Christian, für die Einladung. Genau, mein Name ist Francine Damholz. Genau, ich komme aus der Szene, denn ich bin ehemalige Zöllnerin tatsächlich. Habe über 10 Jahre für den Zoll gearbeitet, bin Wirtschaftstouristin. Und wie Christian halt eben gerade auch schon gesagt hat, ne, die Gründerin von Zoll Coaching. Was machen wir bei Zollcoaching? Wir sorgen dafür, dass Unternehmen keine Herausforderungen mehr mit dem Zoll haben. Das machen wir auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Einmal klassisch das Zollcoaching. Wir sorgen für Wissen im Unternehmen. Wir schulen, denn nichts anderes verlangt letztlich der Zoll von euch. Und wenn es mal so richtig brennt, Zölle sind ja, das sind ja Zahlen, das ist also eine Unternehmensberatung, was wir nebenher auch machen, und löschen dann halt gegebenenfalls Brände, die da im Zollbereich noch aufkommen. Genau. Ja, und vielleicht so ein bisschen zu meiner Geschichte oder wo das herkommt. Der eine oder andere hat es vielleicht auch schon gelesen. Ich war auch vor kurzem im Handelsblatt, habe ich auch so ein bisschen zum Brexit erzählt, bin nebenher auch noch Senatorin im Bundesverband für Außenwirtschaft, auch so ein bisschen als Zollexpertin. Und davor, da habe ich mal beim Zoll vor Urzeiten angefangen. Ich war.
Aber ich darf dich trotz Senatorenstatus, darf ich dich trotzdem noch duzen, ja?
Also ja, ist mir natürlich, ganz natürlich. Natürlich, genau. Und ich bin tatsächlich knappe 10 Jahre beim Zoll gewesen, habe über den Zoll damals mal studiert und Münster und bin dann in die Praxis Import-Export. Und zum Schluss, da war ich Zollprüferin. Ihr kennt das, ne? Das Finanzamt, das kommt ja auch immer nachträglich und prüft, der Betriebsprüfer, sowas gibt es beim Zoll auch. Das Ganze nennt sich dann Zollprüfer, nur mit dem Unterschied, der Zoll prüft erstmal grundsätzlich nur 3 Jahre zurück. Und nicht 10. Und da ist mir eine Sache immer wieder aufgefallen. Und zwar, wie kann das sein, dass ansonsten so super aufgestellte Unternehmen nur solch große Fehler im Zollbereich machen, allerdings immer ohne, dass sie das selber bemerken. Ich sage immer zu dem ganzen Thema Zoll, das ist so der blindeste Fleck in der Supply Chain von ganz vielen Unternehmen, denn die merken erst, dass etwas schiefläuft, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ergo der Zollprüfer sich zur Prüfung angemeldet hat oder die Ware an der Grenze festgehalten wurde. Genau, und da freue ich mich, dass wir da heute ein bisschen drüber sprechen. Ein großes Brennglas-Thema in dem ganzen Bereich ist auf jeden Fall der Brexit. Der legt so Schwachstellen besonders gut offen. Und da gibt es viel zu sagen, da können wir auch direkt einsteigen, wie du magst. Du hast mich ja so nach meiner Praxis gefragt.
Ja, sehr gerne. Ich finde das also erstmal super interessant. Also wir haben ja in den letzten 2 Jahren das häufiger mal generell mal sowas über den Onlinehandel gebracht, in Anführungszeichen.
Ja. Und,
das Thema Zoll ist definitiv auch das nächste große Ding, was halt kommt. Muss man einfach auch mal klar sagen. Also wir haben bisher immer im Fokus Umsatzsteuer gehabt, auf jeden Fall natürlich mega wichtig, bleibt auch wichtig und da kommt natürlich in diesem Jahr noch eine Menge. Wir hatten ja letztens noch den Roger da haben wir auch noch ein bisschen was drüber gesprochen, alles perfekt. Interessant ist jetzt, für diejenigen, die es nicht wissen, 3 Jahre rückwirken kannst am Zoll auch noch ein paar drauf geben. Das heißt also, man muss so ein bisschen wegkommen von dem Gedanken, wir machen mal easy, locker, flockig ein Business auf, kümmern uns vordergründig nur um die Programme. Ich glaube, da meckere ich ja quasi jedes Mal in meinem Podcast drüber, dass ich einfach sage, komm, Jungs, da gibt noch deutlich mehr. Zoll ja. ist definitiv eine Sache, das weiß ich auch von vielen meiner Kollegen noch überhaupt nicht auf der Agenda. Und
ja.
du sagst es gerade schon, Thema Brexit. Vielleicht beginnen wir da einfach damit.
Ja, gerne.
Wir hatten letztes Mal den kurzen Exkurs, wird umsatzsteuerlich, letzter Podcast nochmal mit Texto, ja, dass wir nur gesagt haben, ist umsatzsteuerlich erstmal ein Drittland, aber was tut sich jetzt im Bereich Zoll? Ist das jetzt eigentlich leichter oder schwerer geworden?
Ja, genau. Die Frage, man kann schon fast sagen, die Frage ist, was sich nicht geändert hat. Ja, ich habe das tatsächlich beim Roger auch mal gesagt. Also in UK, da läuft ja alles so ein bisschen anders. Ne? Die fahren, das Lenkrad ist auf der falschen Seite, trinken Bier und Milch aus Pins. Alles so Anzeichen dafür, dass auf der Insel so einiges etwas anders läuft. Und so ist es ja letztlich jetzt auch mit dem Brexit. Gell? Also die Briten wollten ihre eigene Kontrolle wieder zurück haben, ihre eigenen Handelsabkommen schließen wollen können. Da sind sie jetzt auch gerade eifrig dabei und unabhängig werden von der EU. So, und so kam das ganze Brexit-Thema ins Rollen. Wir hatten ja nur eine lange Übergangsfrist. Ich erinnere mich noch, vielleicht so ein kleiner Plausch aus der Praxis. Ich war ja, es ist noch gar nicht so lange her, da war ich ja auch noch Zollbeamtin und da war ich in Hannover, war das damals für Brexit unter anderem mit zuständig am Zollamt. Und ich weiß noch, es war März, der Brexit wurde mal wieder verschoben und die ganzen Unternehmen rufen mich panisch an. Frau Damholz, unsere Warenleger in UK sind voll. Wir haben damit gerechnet, jetzt ist das alles drüber. Ne? Das hat unsere Kalkulationen geschmissen. Was machen wir denn jetzt? Und die beste Frage, wann kommt er denn jetzt nun, der Brexit? Ja, das wusste zu dem Zeitpunkt noch keiner. Und so hat sich das ja wie so ein roter Faden durchgezogen. Die ganze Brexit-Historie, ich würde mal sagen, die füllt mittlerweile schon ganze Bücher. So viel hin und her ging's. Genau, nun letztlich, es war ja Weihnachten, was für ein Geschenk, da kam ja denn das Freihandelsabkommen letztlich. Mhm. Ne?
Genau.
Wenn man immer so dieses Thema Freihandelsabkommen hört, denn unterliegen viele Unternehmen einem Trugschluss, und zwar, dass es freien Handel gibt. Dem ist nicht so. Oder dass mit UK grundsätzlich 0% Zölle da sind, also dass keine Zölle mehr zu zahlen sind. Da können wir nachher noch mal ein bisschen im Detail, wo das wirklich der Fall ist, drüber gerne sprechen. Aber das ist nicht so. Grundsätzlich, wie du das auch schon gesagt hast, es ist wie aus Steuerrecht es ist ziemlich ähnlich auch aus Steuerrecht. Es ist ein Drittland. Was heißt jetzt Drittland? Das ist ja auch schon wieder so ein Behördenbegriff. Drittland ist alles das für den Zöllner, was nicht die EU ist. Schweiz und seit neuestem dann eben jetzt auch UK. Ne? Innerhalb der EU ist ja freier Warenverkehr. Das heißt, wenn wir Waren von Deutschland einen Kunden nach Frankreich zum Beispiel schicken möchten, dann haben wir dazu ja keine Zollanmeldung zu schreiben und müssen auch keine Zölle bezahlen. So. Wenn wir jetzt in Zukunft Sendungen nach UK schicken und zum Beispiel das Amazon-Lager da voll machen wollen und an den Kunden Waren schicken möchten, dann läuft das jetzt alles nur noch über den Zoll. Ne? Null Zoll hin oder her, ganz egal, das bleibt dabei. Also diese Formalitäten, damit müssen wir nun alle leben. Und das macht jetzt tatsächlich vielen Händlern das Leben deutlich schwerer. Denn es ist gar nicht so einfach, wie man das jetzt von außen vielleicht erstmal so meint. Genau.
Das haben wir also, habe ich da so im Kopf gehabt, dass das zumindest jetzt einmal schön elektronisch aufgebaut wurde, dass die jetzt da so ein bisschen die Nase so von der Abwicklung in der Theorie her so ein bisschen weiter vorne haben, als wir in Europa, dass es da vielleicht ein bisschen leichter geworden ist, auf der einen Seite, ja, und auf der anderen Seite klingt immer so ein Wort mit, klingt wie so ein Fabelwesen, EURI.
Ja, genau.
Was ist das? Richtig. Brauchen wir das? Kriege ich da beim Finanzamt um die Ecke, wo kriege ich das Ding her?
Genau. Ja, also die EURI-Nummer ist eure Identifikationsnummer gegenüber dem Zoll. Das ist ja wie beim Finanzamt, da hat man auch eine Steuernummer. Der Zoll muss ja irgendwann mal, wenn er nachträglich prüfen kommt, eure Fälle zuordnen können. Und dafür braucht er eine Referenz. Und diese Referenz, das ist die EURI-Nummer. Ne? Und die braucht ihr, wenn ihr nach UK liefern wollt. Und es ist nicht die deutsche EURI-Nummer, die man dafür braucht. Man muss die jetzt in UK, wir können vielleicht nachher auch mal den Link dazu packen, beantragen. So, das ist erstmal grundsätzlich kostenfrei, ne? Auf der Seite der britischen Zollverwandlung. Dann habt ihr eine EU-Nummer, die fängt mit GB an, Great Britain. Und Nordirland hat ja einen Sonderstatus, ne? Sie gehören dazu und irgendwie dann doch wieder doch nicht, können wir auch nochmal drüber sprechen. Da braucht ihr nochmal eine extra EU-Nummer, die fängt mit einem XI an, falls ihr Kunden in Nordirland habt, beliefern wollt. Genau, das muss man wissen. Das ist, das sind so die wichtigsten Sachen. Also bevor ihr überhaupt anfangt importieren in UK, braucht ihr erstmal die EU-Nummer, weil ansonsten können die Waren gar nicht importiert werden.
Und wo kriegt man so eine Nummer her?
Ja, auf der Seite der britischen Zollverwaltung grundsätzlich, ja. Und das geht auch schnell. Ich habe selber mal auch gemacht für mein Unternehmen, weil ich das einfach mal testen wollte. Da ist man schon digitaler. Du hast es ja so ein bisschen angesprochen, man ist da schon so ein bisschen digitaler unterwegs als hierzulande. Man stellt einen Antrag, innerhalb von 10 Minuten ist die eigentlich da.
Ja, die haben ja jetzt auch den Vorteil, jetzt konnten sie neu aufsetzen, ne? Alles das, was hier so existiert ja schon so ein paar Jährchen, ne? Also zumindest da, ne?
Ja, genau, richtig. Obwohl, wenn du mich jetzt persönlich fragst, unter den ganzen Protagonisten im Bereich Brexit halte ich die britische Zollverwaltung für die am wenigsten vorbereitete. Das muss man tatsächlich so sagen. Es gibt ja noch nicht mal ein Zollgesetz. Es gibt ja noch nicht mal ein britisches Zollgesetz. Wir haben da rudimentäre Informationen auf der Webseite zu finden. Aber es gibt noch nichts. Also es gibt kein im Zollrecht, die Zollbibel oder das Gesetz, das überall schwingt, das ist ja der Unionszollkodex, sowas gibt es da noch nicht. Deswegen, das ist alles so ein bisschen, genau.
Ist schon, aber hinterher wird wieder aufgeräumt und dann wird dann wieder gesagt werden, hättet ihr ja schon immer wissen müssen. Ne?
So wie
einfach oft der Fall ist. Ne?
Richtig, richtig. Zum Beispiel heißt es ja jetzt auch, dass Kontrollen und dergleichen ein wenig ausgesetzt werden, dass erst mit dem Brexit aus Zollsicht, man schiebt es offiziell natürlich auf Covid, ein Schelm, der Böses denkt und andere Gründe dahinter vermuten mag. Das hat ja alles so seine Gründe, ne? Und man merkt einfach, die britische Zollverwaltung, die kommt gar nicht hinterher. Wir haben da ein PC-System, dieses Chief-System, das britische Pardon zum Atlas-System. Auch das ist noch nicht ausgereift. Wir haben beide eben gerade im Vorgespräch so ein bisschen über digital gesprochen. Ja. Zur Wahrheit gehört, dass viele Unternehmen die Unterlagen jetzt doppelt und dreifach ausfüllen müssen, weil das über Chief gar nicht übermittelt werden kann. Von der Spedition der Schnittstelle zur britischen Zollverwaltung. Das funktioniert oft noch gar nicht. Kann man sich auch fragen. Muss ausgedruckt werden.
Genau. Eieiei. Klingt ja wieder super. Das ist dann auch so ein schönes Thema für die zollkonforme Buchhaltung. Den Begriff hast du ja so wunderschön geprägt, erfunden, ins Leben gerufen.
Ja.
Für mich natürlich super leicht zu merken. Ja, weil wir natürlich auf der einen Seite sagen, Jungs, ihr habt jetzt zum Thema Ausfuhr auf unserer Seite schon eine ganze Menge jetzt erstmalig auf der Agenda, was ihr früher vielleicht nicht ganz so hattet, ja, dass wir da Buch- und Belegnachweise haben. Jetzt haben wir zusätzlich halt noch eine zollkonforme Buchhaltung. Was ist denn das so im Groben, wenn man so drüber wegfliegt?
Wenn man so mal drüber wegfliegt, heißt das, dass das, was der Zollprüfer, weil ihr werdet ja nachträglich kontrolliert. Es ist ein Irrglaube zu glauben, dass Kontrollen an der Grenze stattfinden. Mitnichten. Der Zoll kontrolliert nachträglich. Und wenn er gucken möchte, was ihr eurem Lieferanten in Rechnung, also von eurem Lieferanten in Rechnung gestellt hat, dann guckt er auf eine Sache ganz bestimmt nicht. Und das ist die Commercial Invoice, denn da kann ja alles draufstehen. Er guckt also in die Buchhaltung. Und zur Wahrheit gehört, dass bei den meisten Unternehmen das nicht so aussieht. Es ist kein Match, das ist eher eine Verschiebung. Das heißt, wir finden Beträge, die vielleicht irgendwas mit einem Import zu tun haben könnten, wo der Zollprüfer mutmaßen könnte, das könnte eine Sendung gewesen sein oder auch nicht, aber wir können es nicht nachweisen. Stichwort ist hier einfach immer Differenz. Der Zoll möchte das, was ihr da angemeldet habt, wenn es 10.000 Dollar waren zum Beispiel für zig Paar Sneakers, möchte er bitte auch in der Buchhaltung finden und bitte keine 15.000 Dollar und schon gar keine 100.000 Dollar. Ich weiß, gerade die Lieferanten aus Asien haben hier und da so ein bisschen ein anderes Rechtsverständnis, aber macht das bitte nicht, das wird teurer. Ne? Da wir haben ja noch Hinterziehungszinsen, Säumniszuschläge, das kommt alles noch on top. Das ist diese zollkonforme Buchhaltung.
Das ist auch so ungefähr das, was ich versuche, den Leuten noch immer so mit auf den Weg zu geben, dass man einfach sagt, egal, also früher, wenn man Händler war, und dann irgendwann mal Spediteur wurde oder so. Ja, hat man so viele teure Investitionen erstmal machen müssen, um dahin zu kommen. Man musste sich was anmieten, etc. pp. Man hat so ein gewisses, eine gewisse Grundangst bekommen durch die ganzen Verträge, die man erstmal unterschrieben hat. Da ergab sich selten so eine totale Leichtfertigkeit draus. Und heute ist es einfach so, dass man das alles mal eben wirklich machen kann. Und dass das Verständnis einfach immer nur ist, klappt das eigentlich mit den Programmen? Kriege ich eine Fehlermeldung, ja oder nein? Aber haftet so ein Programm eigentlich dafür, dass ich eigentlich alles richtig mache? Auch nein, aber die Frage will keiner hören. Ne? Das heißt also, weil dann würde man ja beginnen müssen, sich darüber Gedanken zu machen. Also, dass man den Teil einmal komplett sauber abgehandelt bekommt und nachvollzogen bekommt. Beim Fiskus ist das ein bisschen, hat es ja durch rumgesprochen, ja. Also wenn man mit dem Finanzamt möchte man keinen Ärger haben, das dürfte zumindest jeder mal so ein bisschen mitbekommen haben. Zoll ist halt jetzt neu auf der Karte. Ja. Dementsprechend sollte man sich da am Anfang schon direkt wieder so ein bisschen mit beschäftigen.
Ja, es ist hochgekommen, ne? Also wie ich das so gesagt habe, der Brexit ist so ein Brennglas für das, was noch nicht läuft. Gerade so im Zollbereich. Das ist heute nicht Thema, aber es ist halt der Import. Ne? Beim Import bezahlt ihr ja Zölle in die EU, meine ich jetzt wohl, bei der Ausfuhr, da geht es eher so um das Thema steuerfreie Ausfuhr. Und das ist dann wieder, da bist du wieder im Thema. Ja. So ein Thema fürs Finanzamt, ne? Dass man das auch alles schön nachweisen kann, was da wirklich rausgegangen ist und dass es nicht doch an einen Kollegen in Deutschland verschickt wurde. Genau. Ja, es gibt viele Themen im Bereich vom Brexit und viele Flaschenhälse. Vielleicht können wir ja darüber nochmal sprechen, was gerade den Unternehmen oder was ich in der Praxis so sehe, was den Unternehmen gerade das Leben schwer macht.
Also vom Prinzip her, das erste schon mal, die EURI-Nummer, haben wir vorhin rausgehört, Pflicht machen, tun, geht schnell. Ja. Vor allen Dingen britische Nummer bitte besorgen, deutsche nicht, braucht ihr dann, also braucht ihr nicht. Das nächste ist zollkonforme Buchhaltung. Dann hätten wir das Thema, es geistert so eine Zahl durch den Raum. Ja. Also vielleicht einmal kurz zum Grundverständnis. Wo ist der Unterschied zwischen einer Einfuhrumsatzsteuer und einem Zoll? Gibt es da überhaupt einen?
Genau. Einfuhrumsatzsteuer ist ja für die Unternehmen, die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, erstmal grundsätzlich kein Thema, weil das läuft ja durch. Ja. Zölle kannst du nicht verrechnen, die musst du bezahlen. Denn die Zölle machen den Großteil des EU-Haushaltes aus. Ne? Das fließt in sämtliche Strukturpakete rein. Das kannst du dir nicht erstatten lassen. Das sind also zwei verschiedene Paar Schuhe. Das sind beides Einfuhrabgaben, wie man so schön auf Behördendeutsch sagt. Aber Zölle sind Zölle und Einfuhrumsatzsteuer ist Einfuhrumsatzsteuer.
Da habe ich letztens irgendwie ein bisschen geschmökert. Da wollte ich mich ein bisschen vorbereiten. Ja, vielleicht habe ich ja jetzt eine tolle Karte gefunden. Ich habe so eine 80-20-Regel gefunden, ja, dass 20% immer für das Land ist, also für die Zölle jetzt
einfach
die Zölle erheben und die 80% für die ganze EU, ja, dass das quasi so eine Art Futter ist, ne? aus dem wir uns da so finanzieren.
Einfach, es sei denn, wir sind wieder schön im Strafverfahren oder dergleichen. dann bekommt das Land davon deutlich mehr, aber das stimmt. Das müsste so sein. Ich habe das auch im Kopf, 70-80%. Ja. Genau. Dann weiß man auch, warum es wahrscheinlich niemals keine Zölle auf Lieferungen aus China geben wird.
Ja. Und dann natürlich auch, also mal aus deutscher Sicht gesehen, ja, wenn man sich die Steuerspirale mal so anguckt, wir hatten heute Morgen noch eine Fortbildung, da ist so wieder so ein Ding aufgeploppt, da wurde wird mal ganz deutlich, Umsatzsteuer, wichtigstes, Nummer eins, wenn man das einfach im Kopf hat, okay, Umsatzsteuer muss wohl wichtig sein, weil da verdient der Vaterstaat viel Geld dran und Zölle genauso wichtig für die ganze EU, dann könnte ein böser Schelm auf die Idee kommen, dass auch die Staaten miteinander so zusammenspielen könnten, ja, um zu gucken, dass das Geld auch wirklich eingetrieben wird, also dass das auf jeden Fall nicht auf die lange Bank geschoben wird und auch geprüft werden wird. Und ich meine, in der jetzigen Zeit wissen wir, es wird viel Geld verblasen, irgendwann muss es wieder reingeholt werden, könnte man darauf auf die Idee kommen, demnächst gibt es ein paar Prüfungen. Und eine zweite Sache, geistert immer so durch die Gegend, wenn wir gerade noch in Großbritannien quasi unterwegs sind, 135 Pfund. Welche Zahl ist das und was hat das auf sich?
Ja, auch das ist wieder, genau, da kläre ich gleich auf. Es gibt mal vorweg, es gibt es nur auf der, wer Näheres weiß, bitte gerne her damit, es gibt es nur auf der britischen Seite, da gibt es diesen Passus mit diesen 135 Pfund, so ein bisschen im Abkommen, aber so richtig, 135 Pfund ist die Zollgrenze. Ne? Also darunter fallen keine Zölle an. Wir haben einen vereinfachten Datensatz, der dann auch nur übermittelt werden muss als Zollermeldung. Deswegen spricht man immer von dieser Zollgrenze. Ich habe das auch nochmal mitgebracht. Im schönen Nebensatz steht da dann auch noch was. Sendung mit einem Wert von höchstens 135 Pfund. Hier verschieben wir den Punkt, an dem die Mehrwertsteuer erhoben wird, von der Einfuhrstelle zur Verkaufsstelle. So, und das muss jetzt jedes Unternehmen verstehen. Das heißt also, bis 135 Pfund entsteht grundsätzlich auch keine Einfuhrumsatzsteuer, sondern weiter, ne, über den Marktplatz oder wie auch immer. Ihr kriegt das, viele von unseren Zuhörern hier werden ja wahrscheinlich auch über Amazon verkaufen. Wir kriegen das ja mit. Ja. Dafür ist dann Amazon oder dergleichen zuständig. Genau, aber anhand dieser rudimentären Sachen, da kommt dann auch diese 135 Pfund-Grenze hin. Und wo weniger Risiko, da weniger Kontrollen. Es scheint gerade auf jeden Fall so, dass Sendungen bis 135 Pfund deutlich leichter durch den Zoll gerade noch gehen als große Palettenlieferungen, die angeliefert werden.
Und die 135 Pfund ist das, stell mir jetzt vor, ich habe ein Handy für 134 Pfund, was dann dahin verschickt werden soll. Und jetzt habe ich zwei Handys. Mhm. Macht in Summe mehr als 135 Pfund.
Mhm. Ja. Richtig.
Ist es immer der einzelne Wert, also pro, oder ist der ganze Warenkorb jetzt hier erstmal entscheidend?
Das Schlüsselwort heißt hier Sendung. Ne? Also, wenn ihr mehrere Sendungen habt über 135 Pfund, das ist was anderes. Ihr müsst, wenn ihr zwei Handys habt, die haben beide 134 Pfund, dann seid ihr über diese 135 Pfund-Regel drüber, denn die machen zusammen eine Sendung aus. Also eine Sendung ist das quasi, also als Faustformel, was mit einer Zollermeldung abkommen.
Zwei Handys rein, bin ich drüber. Genau. Mache ich daraus zwei Kartons und verschicke das für jeweils 134, bin ich drunter?
Ja, genau. Und das soll ja grundsätzlich nicht sein. Das heißt, ich kenne das noch aus der Praxis. Ne? Mensch, hat man gedacht, Mensch, schon wieder? Von dem Unternehmen gab es doch heute schon zwei Zollanmeldungen. Der will wohl unter der Grenze bleiben. Und so kann ich mir das auch auf der britischen Seite genauso vorstellen. Also das würde ich, vielleicht würde es jetzt noch funktionieren, weil jetzt sowieso noch Chaos ist, aber in der Zukunft nicht. Also nicht euren Verkaufspreis, sondern es ist immer, also das ist der innere Wert, ne? Der Sendung, also der Sendungswert. Verkaufspreis ist auch noch so ein Thema. Ne? Was nimmt man da überhaupt für einen Wert? Was melden wir da an beim Zoll? Denn zur Wahrheit gehört, dass ja viele Unternehmen im Zeitpunkt des Importes nach UK die Ware noch gar nicht verkauft haben. Nehmen wir jetzt den Preis vom Hersteller aus Asien oder nehmen wir den Preis, den wir üblicherweise anbieten, wenn wir auf Amazon oder dergleichen verkaufen, das ist noch offen. Das ist immer noch nicht abschließend geklärt. Okay. Und ich wage zu bezweifeln, dass die meisten Unternehmen eher den höheren Preis nehmen. Ich glaube, die meisten werden eher den von den vom Asiaten nehmen, ne? Also die Vorlieferung.
Einkaufspreis zuzüglich Fracht wahrscheinlich, so die Ecke.
Mhm. Ne? Ja. Könnte aber kritisch werden. Da gab es auch schon Entscheidungen, deutsche Entscheidungen, weil wir haben ja kein Verkauf an sich in dem Zeitpunkt, wo es importiert wird. Und das könnte so der Knackpunkt sein, warum das nicht anerkannt wird.
Also zumindest bei dem Amazon-Fall, ne, wenn ich da hinten so ein Warenlager habe, Stücke, stelle ich es mir so vor, da habe ich ja keinen Verkauf. Ja. Wenn ich im Warenlager jetzt aber einfach nur, also wenn ich direkt jetzt dorthin versende, weil jemand gekauft hat, dann hätte ich einen.
Mhm. Das ist das was anderes.
Auch, ne? Genau. Also das wird ja dann hätte ich ja einen kompletten Verkaufspreis und könnte dann halt zu dem nach rein. Ne? Mhm. Vielleicht, wenn der eine oder andere an der Stelle jetzt so denkt, naja, das werden die eh nicht so richtig rausbekommen, das sagen die Mandanten halt häufiger, ne, an der Stelle. Also ja, genauso wie Lieferschwellenüberwachung nach Österreich zum Beispiel, ja, dass man da hingeht und dass die Postzusteller verpflichtet werden, Kunden, also Lieferanten zu melden, ja, die mehr als fünf Lieferungen schicken und so. Also natürlich wird auf der anderen Seite irgendwann auch nachgezogen. Und wie Franzin das vorhin auch schon so schön gesagt hat, 3 Jahre kann rückvollzogen werden. Das heißt, die haben auch einfach die Ruhe weg. Ne? Ich glaube, jetzt gerade haben wir erst mal das Thema, es gibt da ein paar Sachen, die man beachten muss. Und die haben wahrscheinlich erstmal die Schwierigkeit, das praktisch alles umzusetzen.
Ja,
da gerade aus. Läuft das so schön durch oder ist da Stau ohne Ende?
Es ist Stau in Dover. Es staut sich im Eurotunnel noch und nöcher. Wir kriegen das immer so mit von den Mandanten. Wir haben ja wirklich ganz, ganz viele Unternehmen, also auch von klein bis groß bis zu Konzernen. Und die haben alle irgendwie dann doch die gleichen Probleme. Bei manchen wird es teurer, wenn das Problem aufploppt, bei manchen vielleicht nicht so teuer. gerade weil ja viel über Container reingeht oder auch vielleicht auch mit der Straße, gerade so in Dover, ne, an der Calais Dover, der Eurotunnel, das ist ganz oft die erste Zollstelle und das ist ein Problem, die ist ja hemmungslos angeblich überlaufen. Zumindest war es im Januar so, mittlerweile scheint es so, dass der Zoll auch vor vielen Sachen einfach die Augen zumacht und durchwinkt, aber das ist ein trügerisches Gefühl, denn die Kontrolle kommt. Die kommt einfach nur nachträglich. Ne? Es ist einfach gerade noch nicht möglich. Und das ist so eine scheinbare Sicherheit, in der sich jetzt viele Unternehmen befinden. Aber wie gesagt, der Zoll kontrolliert immer nachträglich. Und das wird auch in UK ganz genauso sein. Und linke Hand spricht mit rechter Hand, ne? Also die Behörden arbeiten alle zusammen. Also wer glaubt, dass Finanzamt und Zoll nicht miteinander sprechen, der irrt sich. Gerade was steuerfreie Ausfuhren und so angeht, das ist ein schönes Thema, ne? Wo wir eine hohe Schnittmenge haben. Und auch der Zoll weiß, dass zum Beispiel der E-Commerce, er weiß es zeitversetzt, das ist wie immer mit den Behörden, es wird nicht sofort reagiert, aber er kommt da auch hin und nimmt sich die natürlich auch zur Brust, denn die sind natürlich auch jetzt, was Covid und so angeht, einer der größten Profiteure, muss man ja so sagen, kein stationärer Handel.
Definitiv. Ich musste am letzten Tag des letzten Jahres musste ich noch so lachen, als ich die Tagesschau gesehen habe und man uns dann den Tunnel gezeigt hat und gesagt hat, oh, hier ist gar nicht so viel zu tun. Wo ich mir dachte, Leute, ja, ab morgen wird's dann dumm. Ja,
richtig.
Denn noch war ja noch altes Recht, noch war ja alles easy, galt ja auch noch das Versendungsdatum als easy. Ab morgen wird's einfach ungemütlicher. Mhm. Und da ist halt genau das, was du sagtest. Möchte ich an der Stelle nochmal ganz klar warnen. Also ich finde, E-Commerce ist ein wahnsinnig toller Beruf. Also ist auch definitiv überhaupt nicht mehr wegzudenken. Ja, so gerade jetzt durch die ganze Corona-Zeit sind, glaube ich, auch hat sich das ganze Einkaufsverhalten aller Menschen echt geändert. Also man hört jetzt auch, dass Senioren so ihre großen Handys haben und was bestellen. Also ganz toll, die hätten sich früher eigentlich davor verschlossen hätten. Es ändert sich halt jetzt. Das heißt, der Bereich wird hundertprozentig immer größer. Mhm. Was ich immer so ein bisschen vermisse, ist, ich habe immer das Gefühl, dass die Mandanten nicht denken, dass die auf der Seite des Finanzamts einfach doof sind oder pennen, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und da sage ich dann auch immer ganz gerne, die mitunter cleversten Kollegen, die ich jemals kennengelernt habe, die waren alle Finanzbeamte, also die einfach eine mega gute Ausbildung hinter sich gebracht haben. Alle sehr pfiffig, ja. Mit Zollkollegen hatte ich damals nicht, leider, ne? Weil tatsächlich ist das immer schön, auch mal zu hören, was die andere Seite denn da so macht, wenn man überhaupt von der anderen Seite sprechen sollte an dem Moment, aber einfach eine Erfahrung sammeln kann, ne? Und dass man auch weiß, da gibt es was, da zählt ein Uhrwerk gegen einen, dann weiß man schon, was kommt. Ist auch nicht schlimm, dann kann man sich wenigstens darauf einstellen.
Genau.
Und dass das natürlich rückwärts irgendwann mal aufgezählt wird. Ich bin sehr gespannt, wie viele Hunderte von Steuerberatern in den nächsten oder Tausende von Steuerberatern in den nächsten 2 Jahren dann wegen einer zollkonformen Buchhaltung geprüft werden, was bestimmt völliges Neuland bislang ist, tatsächlich.
Ja, richtig. Die du weißt ja selber, der Steuerberater ist immer mit einem Bein überall mit drinnen. Ne? Auch hier bleibt er natürlich nicht von verwehrt. Muss es aber zu weit gehört, dass da müssen schon, also bevor der Steuerberater selber damit in die Haftung kommt, da kenne ich nur einen einzigen Fall aus der Praxis und ich mache das ja jetzt auch schon 11 Jahre. Also das Risiko liegt dann eher so bei dem Mandanten. Das größere Problem ist eher, dass die Mandanten immer glauben, das Zollrisiko auszulagern, wenn man eine Spedition beauftragt. Oder vielleicht der Steuerberater, der wird ja wohl auch drauf gucken, weil wir haben ihm ja alles zur Verfügung gestellt.
Wir haben dir noch die 50.000 Buchungssätze pro Tag rübergeschickt.
Überhaupt kein Problem. Ja, richtig. Genau. Und die ganzen Lieferungen und die Deposit und Balance, der kriegt das schon hin mit den ganzen Kreditorenkonten.
Genau.
Ja. Der Zoll sieht das ein wenig anders.
Ja, klar.
Genau. Er sieht das Unternehmen immer in der Haftung, ne? In allererster Linie. Immer. Ich kenne wirklich fast keine Fälle und ich war jahrelang Zollprüferin, wo mal jemand anders mit zur Haftung gezogen wurde, außerhalb vom Unternehmen. Es ist meistens der Geschäftsführer sowieso oder die Geschäftsführerin und dann halt auch noch hier und da die tatsächlich Handelnden, ne? Also der Einkäufer, der Logistiker, je nachdem. Seltenst. Die Spedition.
Wir schicken unsere Mandanten mittlerweile regelmäßig auch so ruhig solche Rundschreiben raus, damit auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht, woher dieses Gefühl kommt, ja, dass wenn man jetzt, sage ich mal, 8 Programme hat, dass dann schon nichts mehr passieren. Man hat 8 Programme und einen Steuerberater und dann wird schon alles laufen. Ne? Mhm. Allein schon das Gefühl, ja, dass da jetzt irgendwie alles so vorgefiltert wird, dass ich steuerrechtlich sauber bin und am Ende des Tages guckt der Steuerberater, obwohl der ja dann nur einspielt, auch nochmal drüber, verstehe ich teilweise, woher das kommt, aus dieser Sicherheit heraus, irgendjemand kümmert sich schon im Internet um mich. Ja. Ja? Ich sag mal, wenn man bei den Großen ist, die machen auch teilweise viel, aber eher auf kommunikativer Ebene. Ja? Mhm. Also Steuern halten sich eigentlich immer alle raus. Auch Programme dürfen steuerrechtlich auch gar nicht beraten, ist einfach verboten, muss man einfach wissen. Im Endeffekt geht es komplett durch, immer auf den Inhaber des Geschäftes.
Ja.
So ist es halt. Und ja. Deshalb sollte man sich mit der Materie auch ein bisschen befassen. Das heißt, wenn ich jetzt mal so ein bisschen zusammenzähle, also erstmal derjenige, der vielleicht seit Silvester verschlafen hat, nochmal Großbritannien, nichts mehr EU, wir haben halt ein Drittland, umsatzsteuerlich eine ganze Menge zu beachten, über welchen Vertriebsweg was hinkommt, also direkte Lieferung oder über einen Marktplatz. Dann haben wir das Thema Zoll, zollkonforme Buchhaltung, bitte machen, EORI-Nummer besorgen. Wie lange dauert das eigentlich ungefähr, also nicht die EORI-Nummer zu besorgen, sondern bis ich mich so aufgestellt habe, dass ich dort hinten jetzt Händler werden kann oder dort hinten was hinversenden kann?
Also aus Zollsicht nicht so lange. Der Flaschenhals ist eher, jemanden zu finden, der mich indirekt vertritt, gegebenenfalls, weil ich habe ja keinen Sitz in UK. Das ist der Flaschenhals, ne? Ja. Kriegt man ja auch mit. Die ganzen Asiaten, die hier nicht sitzen, die haben ja einen indirekten Vertreter in Europa und genau sowas braucht man auch. Es ist für mich gerade so ein Wirtschaftszweig, der sich gerade noch findet. Also es gibt viel zu wenige Speditionen, die indirekte Vertretung anbieten. Was heißt eigentlich indirekt? Schon wieder so ein Fachbegriff. Indirekt heißt, die Spedition gibt in seinem Namen, aber für eure Rechnung selbstverständlich immer, die Zollanmeldung ab, ist dann aber auch höher in der Haftung mit drin, als wenn, wenn sie euch direkt vertritt, das Pendant dazu. Das heißt, die in eurem Namen und natürlich auch weiterhin für eure Rechnung abzugeben. Das wollen gerade ganz viele Speditionen nicht machen, ne? Aus bekannten Gründen. Und wenn sie das machen, dann ziehen sie sich auch wirklich nur die Sahnestückchen der Unternehmen raus. Ergo die Großen oder ergo die keinen Zoll bezahlen müssen, wo das Haftungsrisiko sehr gering ist. Alle anderen fallen gerade so ein bisschen hinten runter. Heißt aber nicht, dass Importe gerade nicht möglich sind. Wir haben da so ein Netzwerk an Agenten mittlerweile aufgebaut, die das machen indirekt, aber das sind alles immer Einzelfälle, da guckt man immer zusammen drauf, wir schauen uns an, wie das Risiko da ist und das ist halt einfach so, die können sich das rauspicken.
Ne? Okay, also, das heißt, auch da wärt ihr Ansprechpartner an dem Punkt, also zu vermitteln und zu helfen.
Ja,
das ist schon mal super. Auf jeden
Fall. Genau.
Dann haben wir noch die 135 Euro Pfund Sendungswarenwert netto in besprochen, dann wofür Zoll eigentlich gut ist, also dass es vor allen Dingen mehrere Länder betrifft, vor allen Dingen die Europäische Union betrifft, weil die sich da teilweise draus refinanziert. Dementsprechend könnte man auf die Idee kommen, dass da auch zwischenstaatliche Abkommen allein schon kommunikativer Art existieren. Also sollte man das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und dann natürlich der Punkt zollkonforme Buchhaltung, 3 Jahre rückwirkend kann man geprüft werden. Das, was ich mit dir ganz am Ende noch so ansprechen wollte, für den faulen Jogger, damit er nicht zu lange machen muss, aber da kommen wir mit Sicherheit beim nächsten Mal noch ein bisschen intensiver drauf zu sprechen. Wir haben ja irgendwelche Waren, die können entweder hier aus Deutschland kommen und die schicke ich darüber, oder die kommen aus dem Drittland und ich schicke die wiederum darüber, also wieder ins Drittland, oder ich ziehe die aus der EU und schicke die jetzt ins Drittland. Sind das so klassische Fälle, die auch nachvollzogen werden wollen, weil es da unterschiedliche Zollabwicklungen am Ende gibt? Oder ist das eigentlich egal, weil ich gucke immer nur auf einen Lieferungsstrang?
Das sind ganz unterschiedliche Dinge, denn gegebenenfalls, denn wenn du aus Asien zum Beispiel Waren importierst in die EU, stell dir vor, du hast Taschen, schön 12% und dann nochmal 12%, dann kannst du es auch gleich leihen lassen, weil deine Marge ist dahin. So, das ist schon das erste Problem, da gucken wir, das ist wieder das, was unser Brot- und Buttergeschäft so seit Januar ist, wir optimieren das, damit das eben nicht passiert. Da gibt es ja, Zoll ist genauso ein bunter Strauß wie das Steuerrecht. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das legal hinbekommt, dass man nicht zweimal Zoll bezahlt. Denn das Thema es gibt ja Unternehmen, die in der EU ihre Waren produzieren. Die müssen ja grundsätzlich erstmal keine Zölle bezahlen. Es reicht aber nicht, der Spedition zu übermitteln, das Herstellungsland ist Deutschland. Bei weitem nicht. Das wird gerade noch angenommen und auch angemeldet beim Zoll, aber wie wir das schon beide besprochen haben, na, die böse Überraschung kommt immer zum Schluss. Genau. Das muss passen, da muss man ganz viele Dokumente haben, man muss prüfen, das Freihandelsabkommen und dergleichen. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Der Prozess Export und Import ist grundsätzlich natürlich immer, ne, also vom Prozedere her das Gleiche. Es ist eher so eine Sache der Marge, ne? Will ich gerne 0% haben, will ich, soll vielleicht auch noch was übrig bleiben am Ende des Tages. Das ist ganz oft nicht gegeben, wenn man aus Asien und über EU die Waren sourced. Genau.
Ja. Ja, okay. Also ich würde sagen, wir haben schon eine ganze Menge, eine Grobzusammenfassung haben wir am Ende nochmal gemacht, mit dem Ausblick nochmal Warenverkehr, Unterschiede am Ende des Tages von wo nach wo. Mhm. Für mich ist wichtig, euch mitzugeben, dass es da jetzt an der Stelle einfach Hilfe gibt. Zollcoaching, Franzin Dammann, hilft da gerne weiter. Moment, Dammann.
Dammholz. Wie das Holz.
Wie du es die ganze gut. Zeit, ich habe es vergessen. Also Frau Senatorin auf jeden Fall, die Franzin hilft euch sehr gerne weiter. Das habe ich mir auf jeden Fall gut gemerkt. Ja. Genau, und dass das auf jeden Fall für mich ein zwingender Gleichklang ist, dass man sich nicht nur bitte um die Steuern kümmert, sondern auch um den Zoll. Ich persönlich habe auch noch überhaupt keine Ahnung, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Ich persönlich gehe von der reinen Logik aber davon aus, dass gerade jetzt, wenn ich mir anschaue, dass wir gerade 250 Milliarden Euro beispielsweise Verschuldung haben durch die aktuelle Zeit, dass das Geld irgendwann mal wieder rein muss. Und dass man da schon ganz genau guckt, wer ist eigentlich der Gewinner in der jetzigen Zeit, dass man da auf jeden Fall guckt, wo Geld zu holen ist, dass man da auch hinrennt, was ja auch vielleicht logisch ist. Ja. Und dass man sich da bitte darauf einstellen soll. Man hat das in anderen Branchen früher schon ganz gerne mal gesehen, wenn die rückwirkend aufgerollt wurden, dass da der eine oder andere gar nicht mehr stehen geblieben ist. Und das wollen wir jetzt einfach verhindern. Deshalb direkt bitte sauber hinstellen. Nicht nur auf Schnittstellen achten, dass alles irgendwie modern und von überall, sondern auch wirklich genau lieber mal eine Beratungsstunde mehr holen als zu wenig. Weil wenn es einmal eingetaktet ist, kann man es ja auch wunderbar skalieren, wie der Online-Händler immer gerne sagt. Das ist ja einfach ein Riesenvorteil, den er gegenüber allen anderen Branchen hat. Nur bitte das zwingend auch einfach mal tun. Und da wärst du beispielsweise Ansprechpartner für den Bereich Zoll. Du hast das vorhin noch vorgestellt, dass du da zwei Methoden hast. Also einmal vielleicht ein kurzkettiges, wir löschen einen Brand, der gerade akut ist oder begleiten auch längerfristig. Jetzt hat man dich ja einmal auch quasi so gesehen, weiß, mit wem man dann hinterher zu tun hat.
Ja, genau. Es ist einfach, wie gesagt, wir haben jetzt beide so viel gelacht die ganze Zeit, aber das ganze Thema ist brutal ernst. Ja. Ne? Also verkennt das bitte nicht. Das ist schon, und es ist wie beim Finanzamt, genauso ist es beim Zoll auch. Wenn der Zoll erstmal selber zu euch gekommen ist und euch prüfen will, dann ist dieses Zeitfenster für strafbefreiende Selbstanzeigen, wie das ja immer so schön heißt, das ist dann vorbei. Das muss euch klar sein. Und das hat der Zoll, wenn mich 10 Jahre eins gelehrt haben, denn der Zoll kennt kein persönliches Leid eines einzelnen Unternehmens. Das muss euch völlig klar sein. Das lieber jetzt kümmern, ordentlich aufbauen, als später, Jahre später, auf die Füße gefallen zu bekommen. Ne? Das ist ganz tolle wichtig.
Genau, und man muss auch ganz klar sagen, dass wenn man versucht, lösen wir uns mal von Zoll und von Steuern, alles das, was vielleicht schon mal so ein Jahr her ist, egal was es ist, wenn man versucht, das noch zu begründen und das noch aufzubauen, erst recht, wenn es 3 oder 8 oder 10 Jahre her ist, ist teilweise gar nicht mehr richtig möglich. Es sei denn, man hat das im Vorfeld wirklich schon so eingetaktet, dass man so hingesetzt hat, dass es auch kontrollierbar ist. Ansonsten verbringt man wirklich massig Zeit. Das kann ich aus meiner Erfahrung beispielsweise nur sagen, dass die Leute, die das vielleicht auf die leichte Schulter nehmen, auch wenn denen hinterher nichts passiert in Form von Strafzahlung etc. pp., aber die Zeit, die da verloren geht und die Nerven, die das kostet, sowas über Wochen hinweg aufzuarbeiten und dann noch wieder einen Berater zu bezahlen, der auch noch helfen muss und immer so eine Strafanzeige irgendwo droht oder die Bußgeldstelle vielleicht noch Wind mitbekommt. Das ist alles so ungemütlich, dass ich noch keinen gesehen habe, der hinterher gesagt hat, war gar nicht so schlimm. Das ist das einzig auf jeden Fall, was einfach unheimlich langwierig und nervig ist und natürlich nur Geld frisst und Zeit frisst. Deshalb, wir haben viel gelacht, so soll es auch sein, weil man am Ende des Tages, wenn man schon mit ganz ernster Miene anfängt, ich kenne das ja von meinen Studenten, dann hören die ja gar nicht mehr zu. Es ist ja ein schöner Beruf, man muss einfach sich nur einmal vernünftig aufstellen und da gibt es halt auch Unterstützung. Für mich war es neu tatsächlich, dass es im Zoll-Coaching an sich gibt. Das ist ein ganz, ganz toller Name, also kann man sich da ganz gut merken. Und daher bedanke ich mich erstmal, dass du mit dabei warst. Deshalb bin ich froh, dass mein Bild nicht runtergekommen ist, sonst hätte ich irgendwann festnageln müssen. Jetzt sind 2 Mal hatte ich nicht ganz so viel Glück. Ja. Und dann freue ich mich schon, ja, auf die nächste Folge mit dir.
Genau, vielen Dank, Christian. Grüße an alle. Wie gesagt, meldet euch, wenn sich jetzt so ein mulmiges Gefühl im Bauch da langsam frei macht, lieber einmal mehr drauf gucken, als wenn es zu spät ist. Genau, ja. Ich wünsche euch alles Gute und genau, wir hören uns bestimmt demnächst wieder beim nächsten
Projekt. Genau. Alles klar. Gut, ja, dann eine schöne Runde euch joggern und dann hören wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.